Sie hören Oldenburg 1. Es folgt die Sendung Bücherwelten. Verantwortlich ist Thomas Kleinspiel.
Bücherwelten. Das Büchermagazin für Oldenburg und die Region. Hallo und guten Abend. Zu den Bücherwelten begrüßt Sie Thomas Kleinspiel. In der heutigen Sendung bin ich zu Gast in einer kleinen, aber ganz speziellen Buchhandlung. Sie befindet sich dort, wo man eigentlich nicht unbedingt Buchhandlungen vermutet. Ganz im ländlichen Raum in Westerholt am Rande von Badenburg gibt es die Hofbuchhandlung Wellmann. Der nächste Hof liegt einige hundert Meter entfernt. Die Ortsmitte ist fußläufig noch schwer zu erreichen. Dennoch gibt es hier überraschenderweise diese Buchhandlung. Welches Konzept sich dahinter verbirgt, das versuchen wir heute im Gespräch zu klären. Aber erst einmal sind hier Variations mit Ciavolo Schmidt. Ciavolo Schmidt in den Bücherwelten auf Oldenburg 1. Aus dem Schweinestall ist eine Buchhandlung geworden, in dem Dorf Westerholt, das heute ein Ortsteil von Wadenburg ist. Dahinter sind noch ein Wohnhaus und weitere Nutzgebäude, aber der eigentliche Anziehungspunkt ist die Hofbuchhandlung. Sie besteht seit 2015 und folgt der Buchhandlung Lesezeit, die vor einigen Jahren noch im Zentrum Wadenburgs unter der Leitung von Erika Wellmann bestand. Die Hofbuchhandlung führt heute die Schwiegertochter Katrin Wellmann. Mit beiden habe ich gesprochen.
Die Buchhandlung Lesezeit ist die Buchhandlung meiner Schwiegermutter gewesen. Eine sehr, sehr schöne Buchhandlung im Ort in Wadenburg. Wadenburg hat ungefähr 18.000 Einwohner. Und im Grunde ist der Lesezeit das passiert, was vielen anderen Buchhandlungen in Ortschaften, die eine ähnliche Größe haben, passiert. Also die Umsätze gingen immer Stück für Stück runter. Nichts Dramatisches, aber so, dass man gesehen hat, dass da eher ein Abwärtstrend gewesen ist. Dazu kam, dass meine Schwiegermutter mit 63 gesagt hat, ich möchte jetzt in Rente gehen. Ich bin eigentlich in die Lesezeit gekommen mit dem Vorhaben, die Lesezeit zu übernehmen. An diesem Punkt erschien mir in dem Moment, in dem Standpunkt, das zu ungewiss. Und ich habe gedacht, wenn ich das jetzt hier mache und bleibe und in 3-4 Jahren sowieso dann schließen muss, dann habe ich das Gefühl, ich gebe zu viel auf von meinem Familienleben. Dann haben wir versucht, die Buchhandlung zu verkaufen. Das hat nicht geklappt. Auch das ist ja eine Erfahrung, die viele andere Buchhändler, Buchhändlerinnen auch machen. Und dann haben wir uns schweren Herzens dazu entschlossen, die Buchhandlung zu schließen.
Also ich bin in der Tat damals auch weggegangen in der Vorstellung, Sie übernehmen den Laden. Das hat zwar so ein bisschen Fragezeichen, aber eigentlich nur so bedingt.
Genau.
Und dann haben Sie es aber ganz zugemacht. Es war ja eigentlich relativ zentral. Für Wadenburg, ja. In so einem, habe ich so eine Erinnerung, so einem Feuerwehrspritzenhaus.
Ganz genau, ja. Und wir hatten das Gefühl, an dieser Stelle schließen wir selbstständig die Tür ab und nicht in ein paar Jahren, wenn vielleicht die Bank sagt, so jetzt geht es nicht mehr. Und dann haben wir die Tür geschlossen. Zuerst bin ich zu meinem beruflichen Plan A zurückgekehrt. Ich bin eigentlich Lehrerin, habe dann nochmal wieder versucht, als Lehrerin zu arbeiten und wieder gemerkt, nein, es ist nicht mein Beruf. Und dann sind wir zu unserem privaten Plan A übergegangen. Wir haben noch ein viertes Kind bekommen, unseren vierten Sohn bekommen. Und im Grunde kurz nach der Geburt von unserem Matti, das ist der Jüngste, da fing dann die Geschichte der Hofbuchhandlung an.
Und die sieht wie aus? Da sind wir ja jetzt in dieser relativ kleinen, aber sehr schönen, sehr gemütlichen Buchhandlung.
Ja, ich zeige Ihnen mal, das können jetzt natürlich die Zuhörer am Radio nicht sehen, ich zeige Ihnen mal, wie das vorher ausgesehen hat. Also man sieht auf diesem Foto eine sehr schöne Scheune, ganz viel Wein drumherum, 2 Garagentore, ein schönes Gebäude, leider ziemlich baufällig, mit Wänden, die auseinanderdrückten, mit einem Dach, was auch nicht mehr so ganz in Ordnung war. Das war der Ursprungszustand. Und es fing im Grunde an bei uns im Garten. In dem Sommer, in dem unser Sohn geboren worden ist, haben wir ganz viel im Garten gelegen. Mein Mann hatte ganz oft den Säugling so auf dem Bauch und wir haben überlegt, in welche Richtung geht es eigentlich bei dir beruflich weiter? Und irgendwann sagte mein Mann, warum verkaufst du nicht hier Bücher? Und ich sage, Nee, hier Bücher verkaufen. Wir sind hier wirklich richtig auf dem Land. Wir haben Blick auf Rehe, wenn es gut läuft. Jede Einzelhandelsstruktur ist 3 Kilometer in die eine Richtung, 3,5 in die andere Richtung entfernt. Also hier ist weit und breit kein einziger Laden zu sehen. Ich war erstmal so, nee, das kann nicht funktionieren. So, und dann, wie das manchmal so ist, setzt sich so ein Gedanke fest und man überlegt. Erika, du kannst vielleicht erzählen, wann wir dir von der Idee erzählt haben.
Wir haben einen Familienausflug gemacht und auf der Autobahn während der Fahrt fragte meine Schwiegertochter mich, ja, was hältst du davon, und stellte mir ihren Plan vor. Und ich habe einen kleinen Moment überlegt und habe gesagt, finde ich gut, könnte funktionieren, weil das ein besonderes Konzept sein wird und eine besondere Buchhandlung und eine kleine Buchhandlung, die hat wahrscheinlich eine gute Chance.
Dann haben Sie wahrscheinlich hier umgebaut erstmal mit großen Mühen.
Ja, dann bin ich erst nochmal in andere Richtungen gegangen. Also dann bin ich zur Existenzgründungsagentur für Frauen in Oldenburg gegangen mit einem ersten Konzept. Die waren so, ja, das klingt doch super, das machen Sie doch toll. Dann war ich bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft in Wildeshausen und der Geschäftsführer dort, der Hans-Werner Aschaff, sagte, Frau Wellmann, der hat so eine ganz tiefe Stimme, ganz angenehme Stimme. Frau Wellmann, als ich gehört habe, Hofbuchhandlung, da habe ich gedacht, das kann nichts werden. Jetzt habe ich ihr Konzept gelesen und es kann doch was werden. So, und da kam von vielen verschiedenen Richtungen kam so viel positive Energie, weil eigentlich ist es tatsächlich so, dass man vielleicht erstmal denkt, wie soll das funktionieren hier, eine Buchhandlung? Ich würde mich nicht als mutigen Mensch bezeichnen, aber da war irgendwie dann so viel Schub schon in der Geschichte, dass ich denke, so, dann machen wir das jetzt. So, und das begann dann natürlich mit der Baustelle.
Es ist aber nicht komplett abgerissen, diese Scheune.
Nee, im Grunde haben wir ein Haus ins Haus gebaut. Also das hat natürlich auch mit Baugenehmigungssachen zu tun. Mein Mann hat ganz, ganz viel in Eigenarbeit gemacht. Ohne das wäre es auch nicht finanzierbar gewesen. Also das ist tatsächlich eine Säule des ganzen Konzeptes. Ich sage immer, wir haben eigentlich 3 Säulen. Also einmal kann sich die Buchhandlung hier so halten, weil sie geringe laufende Kosten hat. Zweitens haben wir hier wirklich eine hohe Kundenzufriedenheit, da erzähle ich bestimmt später noch. Und es lässt sich gut mit der Familie vereinbaren. Also wir hier mit Großfamilie und 4 Kindern, unsere Kinder sind jetzt 3, 5, 8 und 10. Das lässt sich gut vereinbaren für mich, dass ich hier direkt auf dem Hof bin und direkt auf dem Hof auch arbeiten kann.
Und das ist eigentlich das Entscheidende auch für Sie.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja, genau. Und das ist auch ein Punkt, wo wir immer wieder sagen, das wäre in der Lesezeit anders gewesen. Also die Lesezeit war 4 Kilometer entfernt. Das ist keine Entfernung, natürlich nicht. Aber man ist schon weniger präsent im Familienleben, wenn man aus dem Haus geht. Und da haben wir jetzt einfach ein ganz, ganz großes Glück, dass ich hier sein kann und die Kinder so hier auch groß werden.
Ja, und gleichzeitig aber auch im Laden präsent sind.
Genau, ja, genau.
Das heißt, man muss sich so vorstellen, wenn man das nicht sieht, man ist hier wirklich, wie Sie gesagt haben, auf dem Land und muss sich entscheiden, jetzt gehe ich oder fahre ich mit dem Fahrrad oder mit dem Auto hierher.
Genau. Also,
es sind keine Laufkunden, fallen ja vermutlich komplett
die
weg.
Die fallen fast komplett weg. In den Sommermonaten haben wir eine Fahrradkundschaft manchmal. Also da stolpern manchmal Fahrradfahrer hier über den Laden oder auf den Laden und sagen, ach, hier geht eine Buchhandlung, das gibt's ja nicht. Aber ansonsten ist das eine bewusste Entscheidung der Kunden, hierher zu kommen und hier ihre Bücher zu kaufen. Also erstmal haben wir natürlich durch die Lesezeit einfach auch schon, also wir sind in der Gemeinde Warnburg durchaus bekannt dafür, dass wir Bücher verkaufen. Ne? Ich glaube, wenn man jetzt einfach sich entscheiden würde, ich mache jetzt mal so eine Buchhandlung auf dem Land, dann wäre das schwieriger als die Voraussetzungen, die wir hatten durch die Lesezeit. Der Kontakt zu den Büchereien war noch da, der Kontakt zu den Schulen war noch da. All das war noch für uns vorhanden und es haben sich eigentlich alle sehr gefreut, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt nochmal wieder eine andere Buchhandlung auf.
Weil die Alternative wäre, dass die Menschen dann nach Oldenburg fahren müssten, oder?
Genau, das ist die Alternative im Grunde. Wir haben im Ort noch einen Schreibwarenhändler mit auch Büchern, die bestellen auch Bücher, genauso wie wir. Das ist schon aber noch anders, ne? Das ist jetzt keine Buchhandlung. Genau, die Alternative ist natürlich, entweder fahren sie nach Oldenburg. Und viele sagen, oh, dann will ich ein Buch kaufen und dann muss ich mir einen Parkplatz suchen und hier kann man direkt vor der Tür parken. Auch alles Sachen, die natürlich eine Rolle spielen. Oder man bestellt es halt im Internet.
Und dann kommst du mit der Post ohne Beratung.
Genau.
Das heißt, wir können uns jetzt vorstellen, Sie haben einen Buchladen und können natürlich das, was im Grunde alle Buchläden ja können, bestellen. Und gleichzeitig haben Sie aber hier auch einen Bestand. Mhm. Wonach geht das? Was suchen Sie aus, was Sie hier auf die relativ geringe Fläche bringen?
Das fragen mich natürlich immer alle. Witzigerweise finde ich das gar nicht schwierig. Also wenn ich jetzt erzählen soll, wie gehe ich vor? Ich gucke, ich bin Mitglied bei der E-Buch, einer Genossenschaft für Buchhändler. Da haben wir so ein Internetportal, wo wir sehr gut sehen können, welche Verlage haben jetzt im März, April, Mai, Juni welche Neuerscheinungen. Und dann gucke ich und gehe die Bücher durch mit der Fragestellung, möchte ich das gerne lesen oder kann ich verstehen, wenn jemand anders das lesen möchte? Das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, dass das hier ein sehr individuell gefärbtes Programm ist, was es aber, glaube ich, auch ausmacht. Mhm. Und was die Kunden auch schätzen, also fast alle können etwas finden. Wir haben eine kleine Auswahl an Sachbüchern, wir haben Romane, Krimis. In Kinderbüchern sind wir ziemlich gut, würde ich so sagen wollen. Heißt, bei Kinderbüchern haben wir auch wirklich eine gute Auswahl an verschiedenen Verlagen, auch an unabhängigen Verlagen und gucken da gut nach rechts und links, was es so gibt auf dem Markt. Und so gelingt uns, glaube ich, ein ganz ansprechendes Sortiment zusammenzustellen.
Also es sind in der Regel Bücher, die Sie gerne lesen würden?
Die ich gerne lesen würde oder von denen ich mir vorstellen könnte, das kann ich gut verstehen, wenn jemand das lesen möchte, wenn er Krimis mag oder wenn er Sachbücher mag oder so. Dass jetzt jemand sagt, oh, ich kenne dich, jetzt weiß ich, welche Bücher in deinem Laden stehen, das weiß ich nicht. Mhm. Also,
ja, wenn Sie individuell das prägen, müsste es ja so ein bisschen, müsste man Sie ja ein Stück auch erkennen in dem Laden.
Na klar, also ein Stück
wenn
weit
Wenn Sie mich jetzt allein lassen und ich hier durchgucke, dann würde ich wahrscheinlich schon irgendwo
Sie würden wahrscheinlich schon Schlussfolgerungen ziehen können, was ist die Frau Wellmann für eine Leserin, für eine Person. Ja. Das stimmt, da haben Sie schon recht. Also das finde ich aber auch, macht eigentlich alle unabhängigen Buchhandlungen aus. Mhm. Ne? Also da haben Sie schon recht. Also die Kunden kommen in den Laden, das ist ein bisschen wie ein Wohnzimmer, die erkennen Sie in den Büchern, ja, da haben Sie wahrscheinlich recht.
Weil wenn man die Buchhändlerin gut kennt, dann wird man wahrscheinlich bestimmte Bücher hier gar nicht erst suchen.
Ja, das kann sein. Ne? Das stimmt.
Also die Buchhandlung, wo ich häufig hingehe, da sage ich mir, da könnte das und das sein, aber manche andere Sachen nicht. Da würde ich dann vielleicht in einem anderen Buch landen.
Ja, aber da haben Sie natürlich die Schwierigkeit hier tatsächlich, da gibt es halt keine andere Buchhandlung, in die Sie gehen können.
Das Gesicht einer Buchhandlung. Erste Eindrücke aus der Hofbuchhandlung in Westerholt. Katrin Wellmann, die Besitzerin, und Erika Wellmann, die zuvor die Buchhandlung Lesezeit in Wadenburg betrieben hat. Gleich geht es weiter mit einem Vergleich beider Läden. Hier ist aber erst einmal das Peyer-Waldschick-Quartett. Sie hören die Bücherwelten auf Oldenburg 1. Zu Gast heute in der Hofbuchhandlung in Westerholt. Bisher haben wir über die Entstehung und das Konzept gesprochen. Aber was unterscheidet die Buchhandlung eigentlich von der Lesezeit der Vorgängerbuchhandlung in Wadenburg?
Die sind sich schon sehr ähnlich, glaube ich, die beiden Sortimente. Ich glaube, wir haben tatsächlich noch einen kleinen Schwerpunkt mehr auf Bilderbüchern, Kinderbüchern, die sind hier schon noch ein bisschen mehr, ein bisschen besonderer, als das in der Lesezeit war. Das hängt aber sicher einfach damit zusammen, dass ich gerade Testleser in dem Alter habe und da vielleicht noch ein bisschen mehr gucke, was gibt es Besonderes auf dem Markt und was könnte hier gut in die Buchhandlung passen. Das vielleicht ansonsten ähnelt sich das schon so vom Sortiment. Also das hat sich nicht so viel verändert.
Und außer Ihren vier Kindern kommen auch noch andere Kinder hierher.
Ja,
mit
genau.
Mit Ihren Eltern wahrscheinlich.
Mit Ihren Eltern. Wir machen aber auch viele Projekte zur Leseförderung. Also wir sind jetzt vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels auch ausgezeichnet worden als Prädikatsbuchhandlung, Partner für Leseförderung. Und das ist eine Auszeichnung, die Buchhandlungen bekommen, die sich in besonderer Art und Weise der Leseförderung widmen. Das heißt konkret, dass hier auch immer wieder Kindergartengruppen kommen in die Buchhandlung. Wir machen Bilderbuchkino, entweder hier in der Buchhandlung oder in Kindergärten, in Schulen. Genau, da sind wir ganz viel unterwegs. Die Erstklässler hier in der Gemeinde bekommen immer von uns eine Lesetüte zum Schulanfang geschenkt. Jurymitglied beim Vorlesewettbewerb hier an der IGS. Also da ist in viele verschiedene Schulen ein guter Kontakt. Wir organisieren Büchertische zu einem bestimmten Thema oder zu Neuerscheinungen. Auch dadurch werden natürlich Eltern aufmerksam auf unsere Buchhandlung, die vorher vielleicht nicht wussten, dass es uns hier gibt.
Das fällt auch auf, wenn man Ihre Homepage sich anguckt, dass das eben offensichtlich für Sie eine wichtige Seite ist. dass man in die Schulen geht, in die Kindergärten geht. Also je früher, desto besser eigentlich.
Ja, genau. Und meine Erfahrung ist ja auch, dass Kinder dem Buch gegenüber sehr, sehr aufgeschlossen sind. Also mir ist das immer aufgefallen, als unser Jüngster noch in die Krippe ging. Da war immer, wenn ich gekommen bin, gefahren bin, da war immer ein Kind, was mit einem Buch in der Kuschelecke lag und sich das angeschaut hatte. Es ist ganz viel vorgelesen worden. Und ich glaube, wenn man das Kindern auch so vorlebt, dann kommt eine Affinität zum Buch. So, und bei unseren Jungs, die Großen sind jetzt 8 und 10, die lesen sehr gerne. Unser Großer, so wie man sich das so wünscht, der liest Romane, Fantasy, ist so ganz vertieft in die Bücher. Und unser 8-Jähriger, der Tjörge, der liest ausschließlich lustige Taschenbücher. Aber er liest total gerne, also beschäftigt sich Stunden am Tag mit diesen Büchern. Wir versuchen dann immer noch mal so einen neuen Comic dazu zu schieben. Nochmal ein 3-Fragezeichen-Kids-Comic oder so. Es gibt da ja auch ein breites Angebot. Rechts und links von Donald Duck. So. Aber ich finde es toll, dass er liest. Und dann liest er Comics.
Aber das definiert natürlich einen Buchladen erstmal ganz anders. Also es ist nicht nur ein Verkaufsort für Bücher, sondern hat auch was im guten Sinne Pädagogisches, sagen wir mal.
Oder was Pädagogisches, was Leseförderndes. Ja, genau. Ne? Nee, das stimmt schon. Das mag auch sein, dass das auch einen Teil der Stimmung hier in dem Laden ausmacht. Ich glaube, ein Teil der Stimmung macht auch aus, wir haben da irgendwie gestern gerade drüber gesprochen, wo meine Schwiegermutter sagte, sie hätte so Rückmeldungen manchmal von Leuten, die sagen, man kommt hier in den Laden und man sieht, dass ich hier auch so zu Hause bin, dass ich mich hier so wohlfühle und hier gerne bin und dass ich da zu 100% hinterstehe und es mir hier gut geht und dass man deswegen vielleicht auch gerne kommt und gerne sogar manchmal für das Reklamheft für 2 Euro nochmal eben hier auf die Bremse tritt und das rausholt. So.
Ja. Das. Und nun machen Sie aber auch noch eine andere Sache, von der Sie auch kurz schon gesprochen haben, dass Sie Lesungen machen. Das könnte man ja auch als Leseförderung für Erwachsene bezeichnen oder so. Stimmt. Aber jedenfalls in diesem Zusammenhang, wonach geht das? Weil das ist ja nun nochmal eine Schwierigkeit. Das ist nicht in einem Ort, Sie haben auch keinen großen Saal.
Also erstmal, die Lesungen werden super gut angenommen. Also die sind meistens ausverkauft. Das hat sich auch so entwickelt. In der Lesezeit haben wir auch schon Lesungen gemacht, aber nicht so in der Intensität und nicht so häufig, wie wir das hier machen. Im Sommer ist das hier natürlich traumhaft schön. Im Sommer haben wir auch schon ganz traumhafte Lesungen, entweder hier im Garten gehabt oder da im Garten oder am See bei uns. Also das Ambiente ist schon auch besonders, vor allem im Sommer. Also das ist, glaube ich, auch fast besonderer, als man das in einer anderen Buchhandlung in der Stadt oder so schaffen kann. Das ist allerdings auch jetzt über die letzten 2 Jahre, so 2,5 Jahre gibt es die Hofbuchhandlung, knapp gewachsen. Unsere erste, also im November 2015 haben wir eröffnet, unsere erste Autorenlesung war im August 2016. Und da bin ich so drüber gestolpert. Also ich bin in einem E-Mail-Verteiler und dann schrieb jemand, der Norbert Molitor, der diese Lesung dann gemacht hat, der macht eine Lesereise, wer hat Lust, sich zu beteiligen? Und dachte ich, na gut, das ist eine gute Idee, das mache ich. Und das wird zunehmender so, dass wir die Veranstaltungen ja planen. Also am Anfang war das so, es passierte einfach. Und letztes Jahr war es dann schon so, wir geben dem Ganzen eine Richtung. Also letztes Jahr hatten wir eine Veranstaltungsreihe Text und Töne, wo wir Lesungen mit Musik verbunden haben, wo es irgendwie passte. Und wir bewusster geguckt haben, wen laden wir ein, wen fragen wir. Und das ist auch eine schöne Entwicklung. Das ist irgendwie auch schön, das zu sehen, dass sich das so entwickelt. In diesem Jahr hatte ich einen Anruf von einem Paar, von Shaul Bustan. Musiker, wohnt jetzt in Berlin, kommt ursprünglich aus Israel. Und der sagte, wir würden gerne hier lesen. Das ist eine ganz tolle Erfahrung, dass das auch so Kreise schlägt und weitergeht. Und das ist auch tatsächlich was ich mir vorstellen kann, was nach und nach auch weiter ausgebaut werden kann, wenn meine Zeitfenster ein bisschen größer sind. Also im Moment sind die Zeitfenster, die ich für solche Veranstaltungen habe, ne, wir haben meistens so eine Veranstaltung im Monat, viel mehr würde ich im Moment auch nicht schaffen. Aber ich merke halt auch, je größer die Kinder werden, desto einfacher ist es, sich da auch Freiräume zu schaffen. Und das ist auch noch ausbaufähig und darauf freue ich mich auch.
Leseförderung für Jung und Alt. Eine lebendige Buchhandlung im ländlichen Raum. Das ist die Hofbuchhandlung in Westerholt, ein Ortsteil von Wadenburg. Die Besitzerin Katrin Wellmann und ihre Schwiegermutter haben für uns aber auch noch einige Buchempfehlungen. Dazu gleich nach Johnny Mitchell. Sie hören Oldenburg 1. Von den Büchern, die die Buchhändlerinnen in der Hofbuchhandlung heute für die Bücherwelten zusammengestellt haben, passt eines besonders gut auch zur Geschichte ihres eigenen Ladens.
Wenn wir zu den Büchern ein bisschen kommen, die Sie auch vorstellen wollen, da stößt man natürlich über eins, wo ich gedacht habe, ist da vielleicht eine ähnliche Geschichte dahinter oder vermutlich die Sie gemacht haben, nämlich dieses Buch von Petra Hartlieb, eine wundervolle Buchhandlung. Das ja. ist nun nicht in einem kleinen Dorf, sondern in Wien.
Genau.
Aber trotzdem ist wahrscheinlich die Erfahrung relativ ähnlich wie die Sie haben. Und deswegen steht es wahrscheinlich auf der Liste.
Genau.
Ich unterstelle jetzt vieles.
Sie haben da völlig recht.
Gut.
Ja,
aber was ist das für ein Buch und was hat das für Sie für eine Bedeutung?
Ja, also das Buch habe ich gelesen in dem Moment, als die Idee einer Buchhandlung auf dem Hof hier schon durchaus im Raum stand, aber noch nicht so richtig konkret wird. Und Petra Hartlieb beschreibt in diesem Buch, wie sie in Hamburg lebend eine Buchhandlung ersteigert in Wien, eine alte Traditionsbuchhandlung in Wien, und wie sie dann ja nach Wien geht und da die Buchhandlung renoviert und eröffnet und beschreibt ihr Leben in dieser Buchhandlung, was bei uns auch sehr ähnlich ist. Petra Hartlieb wohnt auch über ihrer Buchhandlung und ich habe das gelesen und habe gedacht, ja, so will ich das auch haben. Also sie beschreibt das sehr anschaulich, was das Besondere, was das besonders Schöne daran ist, eine Buchhandlung zu führen und wie das auch für sie, also ihr älterer Sohn, der ist erst noch in Hamburg geblieben und dann nachgezogen, die haben noch eine kleinere Tochter gehabt, die ist dann gleich mit nach Wien, beschreibt so diese Mischung aus Buchhandlung und Familienleben. Und wenn ich darf, würde ich tatsächlich eine kleine Stelle vorlesen wollen. Als sie nach Wien gezogen sind, also die sind wirklich da reingestolpert in diese Buchhandlung, Petra Hartlieb und ihr Mann, und haben auch erstmal gar keine Wohnung gehabt, sondern bei einer befreundeten Familie gelebt. Und hier beschreibt sie dann, sie ziehen jetzt gerade in ihre Wohnung über der Buchhandlung. Und wir wohnen plötzlich in unserer Arbeit. Die Wendeltreppe, die das Hinterzimmer der Buchhandlung mit dem Vorzimmer unserer Wohnung verbindet, wird zum zentralen Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens. Am Anfang haben wir noch Angst, wir oder die Tochter könnten uns den Hals brechen. Doch bald flitzen wir die Metallkonstruktion rauf und runter. Am Morgen mit dem Kaffeebecher in der Hand, tagsüber immer wieder mal, um neuen Kaffee zu kochen, die Waschmaschine anzustellen oder zu Mittag zu essen. Wenn Oliver die Tochter in den Kindergarten bringt oder sie bei den Freunden schläft, weiß ich oft bis Mittag nicht, wie das Wetter draußen ist. Ich brauche keine Jacke und kein Verkehrsmittel, um zu meiner Arbeitsstätte zu kommen. Und das eine oder andere Mal habe ich schon vergessen, mir Schuhe anzuziehen. Wenn im Backofen das Hähnchen schmort, zieht der Duft durch die Buchhandlung und die Kunden wirken besonders glücklich und entspannt. Und wenn die Radiologenkinder einmal pro Woche bei uns schlafen, man muss das erklären, die Radiologenkinder sind die Kinder der befreundeten Familie, der wiederum Radiologe ist. Wenn die Radiologenkinder einmal pro Woche bei uns schlafen, gibt es ein Ritual, bei dem die Wendeltreppe einen wichtigen Part spielt. Nach Abendessen, Zähneputzen und Pyjama anziehen, gehe ich mit allen dreien in dicken Socken über die Treppe in die Buchhandlung. Es leuchtet lediglich ein kleines Nachtlicht und sie tapsen in die Kinderabteilung. Dort darf sich jeder von ihnen ein Buch für die Gute-Nacht-Geschichte aussuchen. Das wird aus der Buchhandlung geliehen, ganz vorsichtig vorgelesen und am Morgen wieder zurückgebracht. Ein cooles, ein rosarotes und ein Sachbuch. Das Auswählen dauert oft länger als das Vorlesen selbst. Inzwischen sind sie groß, Pubertierende, fest verwachsen mit ihren Kopfhörern und Smartphones. Sie haben sämtliche Harry Potter, Aragorn und Percy Jackson Bände durch. Unsere Tochter entdeckt gerade Victor Hugo, amüsiert sich über Chick und Mises Karma und die Wendeltreppe ist längst Geschichte. Aber an die Pyjama-Abende in der Buchhandlung erinnern sich alle drei bis heute. Vielleicht waren diese Abende ein kleines bisschen ausschlaggebend dafür, dass sie Leseratten geworden sind.
Ja, also im Grunde das, was Sie eigentlich mir vorhin auch von Ihren Kindern erzählt haben.
Total,
hat
ja,
keine
genau.
Pyjama-Sitzung gegeben, aber...
Ja, obwohl tatsächlich unsere Kinder Samstag, wenn man vormittags in die Buchhandlung kommt, kann man oft unsere Kinder sehen, wie sie in Schlafanzug und Gummistiefeln hier ja. auf dem Kindersofa sitzen. Also da, von okay. daher spielt der Pyjama Gut. doch eine Rolle.
Ja.
Also sie beschreibt unsere Buchhandlung in Wien, würde ich so sagen. Also auch mit dem gleichen Herzblut, mit der gleichen Freude. An manchen Stellen natürlich auch mit den gleichen Problemen. Und wenn jemand sagt, er würde gerne mal wissen, wie es in so einer Buchhandlung vorgeht, der muss unbedingt das Buch von Petra Hartlieb lesen.
Und das ist auch schon ein bisschen älter. Das heißt, Sie haben es wahrscheinlich in der Zeit gelesen, auch wo Sie in der Vorbereitung für diesen Laden waren.
Genau. Das macht das auch tatsächlich zu so einem Herzensbuch, das mich so begleitet hat in einem Lebensabschnitt.
Eine Buchhandlung in Wien gespiegelt in Westerholt oder umgekehrt. Petra Hartliebs Buch »Meine wundervolle Buchhandlung« ist 2014 erschienen bei Dumont in Köln. Deutsch-französisches Chanson mit Mouron. In die Nachkriegszeit versetzen einen die Bücher der Oldenburger Autorin Marlies Volkens. Erika Wellmann stellt zwei von ihnen vor, von Schwalben und Mauerseglern und Inseltochter.
Marlies Volkens ist 1961 geboren und in einem kleinen Dorf aufgewachsen. Und ihre beiden Bücher spielen auch an der Nordseeküste in einem kleinen Dorf. Das sind beides Nachkriegsgeschichten. Die erste Geschichte, es ist auch ihr erster Roman überhaupt gewesen, heißt Von Schwalben und Mauerseglern. Es ist eine Familiengeschichte, die spielt auf einem Bauernhof in der Wesermarsch. Dieses Buch ist sehr authentisch geschrieben. Ich selber komme auch von einem Bauernhof und bin in den 50er Jahren aufgewachsen hier im Oldenburger Land und habe ganz, ganz viele Sachen, die sie so über das tägliche Leben der Menschen dort erzählt hat, wiedergefunden. Das macht das Ganze sehr glaubwürdig. Die Geschichte selber ist eine anrührende Geschichte, auch eine Liebesgeschichte. Es geht um Georg, der als Deserteur sich auf dem Heuboden, eines Bauernhofes versteckt hat. Und Elli, die Tochter des Hauses, hat ihn dort gefunden. Und mit Hilfe der Familie kann er dort bleiben. Diese Familie versteckt ihn und er selber verliebt sich in Elli. Die beiden verlieben sich ineinander. Georg ist kein Landwirt. Er arbeitet als landwirtschaftlicher Gehilfe auf dem Hof, ist sehr oft sehr tollpatschig, was einem schon mal ein Lächeln abbringt. Und eigentlich will er Opernsänger werden und er kann sehr schön singen und er singt auch in der Kirche. Und der Pastor hat dann mal gesagt, wenn einem der liebe Gott in die Kehle gespuckt hat, dann darf man das Talent nicht einfach wegwerfen. Und er meint, dass er auch nach dem Krieg unbedingt seine Ausbildung weitermachen soll. Georg kommt aber in einen Zwiespalt, dann müsste er Elli, die Tochter des Hofes, verlassen und das möchte er auch nicht. Also es ist eine ganz anrührende Liebesgeschichte mit einem sehr realen Hintergrund.
Und was hat es für Sie für eine Bedeutung, dass das so am Ende des Krieges, am Anfang der Bundesrepublik oder der Nachkriegszeit spielt? Das andere ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe.
Die Bücher spielen beide in der Nachkriegszeit. Und das ist jetzt eine Zeit, die habe ich jetzt ganz viel gelesen und es hätte mich eigentlich erstmal gar nicht so gereizt. Aber es ist doch ein Stück unserer Geschichte auch. Am Beispiel dieser beiden Dörfer in beiden Büchern in Norddeutschland. Das fand ich sehr interessant und sehr spannend.
Und was unterscheidet dann dieses andere Buch, das mit der Inseltochter? Insel ist, glaube ich, Helgoland gemeint.
Genau. In dem zweiten Buch geht es um die Evakuierung der Helgoländer Bevölkerung. Am Ende des Zweiten Weltkrieges wurde ja beschlossen, die Insel zu zerstören. Die Engländer wollten die Insel zerstören und alle mussten die Insel verlassen. Die Familien kamen aufs Festland und sie wurden dort angefeindet von der Bevölkerung. Keiner wollte sie. Sie hatten große Schwierigkeiten, überhaupt irgendwo Fuß zu fassen. Und in dieser Familie, um die es geht, gibt es eine Tochter, Wiebke Hansen heißt sie. Sie hat selber zwei Kinder, die mit ganz, ganz viel Einsatz immer wieder versucht, die Familie über Wasser zu halten. Ihr Mann ist im Krieg geblieben. Sie weiß gar nicht, ob er noch lebt. In diesem Dorf, in dem sie leben, werden sie, wie gesagt, nicht so besonders gern gesehen. Und ganz viel Probleme hat sie mit einem Fischer, Freer Cordes, der sehr verbittert ist, der ein Bein im Krieg verloren hat und der sie öffentlich auch anfeindet. Sie lässt sich aber nicht unterkriegen und ist eine auch sehr anrührende menschliche Geschichte.
Meinen Sie, dass sich da auch so ein bisschen was wiederholt, was wir jetzt an Fragen haben im Zusammenhang mit Flüchtlingen, weil da ja auch diese Fremdheitserfahrung in einer neuen Umgebung und so,
ja,
das dadurch verständlicher werden kann?
Ja, auch. Genau. Also ich habe ganz häufig, als ich das Buch gelesen habe, an die Situation heute bei uns gedacht, gerade. Und konnte mir auch dann eher vorstellen, wie es den Flüchtlingen wohl ergehen mag, wenn sie hierher kommen. Wenn sie hierher kommen müssen, weil sie nirgendwo anders hin können und aber merken, dass sie nicht gerne gesehen sind, häufig.
Mhm. Hm. Ich weiß nicht, ob es mir nur aufgefallen ist, aber ich lese zufällig im Moment so eine ganze Reihe von Romanen, Erzählungen, die alle von Menschen geschrieben werden, die aus Osteuropa gekommen sind und vor 10, 15, 20 Jahren nach Deutschland gekommen sind, also nach der Wende. Mhm. Und da hatte ich den Eindruck, es ist vielleicht ein ganz ähnliches Thema, wie das von Helgoland jetzt in die Wesermarsch oder in einen anderen Bereich nach Norddeutschland.
Das ist so.
Ja. Okay. Das sind beides Romane, die beide bei Bastard-Lübbe erschienen sind, also auch sehr erschwinglich als Taschenbuch zu haben sind. Vor Thelonious Monk, der sich hier so etwas ungebeten eingeschlichen hat, hörten Sie Erika Wellmann über die beiden Romane von Schwalben und Mauerseglern und Inseltochter, beide von Marlies Volkens, erschienen im Bastei-Lübbe Verlag. Sie hören die Bücherwelten auf Oldenburg 1. Die beiden letzten von den Hofbuchhändlerinnen empfohlenen Bücher sind höchst unterschiedlich. Das eine handelt von einer komplizierten deutsch-israelischen Begegnung und Liebesgeschichte und das andere sind humorvolle Gedichte, beides vorgestellt von Katrin Wellmann.
Beides Bücher, die insofern mit der Geschichte des Ladens zu tun haben, als dass wir bei beiden Lesungen planen jetzt im Laufe des Jahres. Zum einen ist es ein Buch von Claudia Schwarz. Mischugge sind wir beide, unsere deutsch-israelische Liebesgeschichte. Claudia Schwarz ist Schauspielerin, lebt in Berlin und beschreibt in ihrem Buch die Liebesgeschichte zwischen ihr und Shaul Bustan. Shaul Bustan ist Musiker, Dirigent, Komponist und kommt ursprünglich aus Israel und wird auch dabei sein bei der Lesung und auf einer israelischen Laute spielen, sodass ich mich sehr, 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 sehr auf diese Veranstaltung freue, weil ich glaube, sie wird sehr stimmungsvoll sein. Also es ist eine deutsch-israelische Liebesgeschichte und dadurch natürlich allein schon in der Historie interessant, also eine Liebesgeschichte, die vor 70 Jahren so wahrscheinlich nicht so möglich gewesen wäre. Und Claudia Schwarz schafft es in ihrem Buch, was eben eine autobiografische Geschichte ist, es beginnt, indem sie die Hochzeit beschreibt, welche Fallstricke es da schon gibt mit dem katholischen Pfarrer, wo plötzlich selbst bei der Trauung der Holocaust eine Rolle spielt, was eigentlich sie sich nicht so gewünscht haben und das vorher auch so geäußert haben. Also es spielt sofort immer eine Rolle. Es ist also einmal heute und wie die beiden sich kennengelernt haben. Und das wird immer wieder eingestreut ihrer beiden Familiengeschichten. Also Claudia Schwarz, Großvater, war Soldat in der Waffen-SS, während Shaul Bustans Urgroßeltern im Holocaust ums Leben gekommen sind. So, also da wird immer wieder in Rückblenden erzählt. Und das macht diese Geschichte so besonders. Das macht diese Geschichte auch zu einer Geschichte über den Holocaust, wie ich sie bis dato noch nicht gelesen hatte. Also wirklich immer diese Verbindung heute, früher. Welche Konflikte gibt es auch heute im Freundeskreis von den beiden im Hintergrund dieser Beziehung, die die beiden miteinander führen oder in den Hochzeitsvorbereitungen? Also das fand ich wahnsinnig interessant und gut gemacht.
Und das wird hier im Laden auch nochmal lebendig werden. Wann?
Genau, im März. Jetzt muss ich auf unsere Tafel gucken. Am 13. März kommen die beiden hier in die Buchhandlung. Und das war auch so eine nette Lesung, die sich entwickelt hat. Also der Shaul Bustan hat mich angerufen, hat gesagt, die wären gerade in Bremerhaven und gucken gerade rechts und links, welche Buchhandlungen oder welche Möglichkeiten gibt es noch, eine Veranstaltung zu organisieren und dass sie gerne hier lesen würden. Und da habe ich mich natürlich sehr, sehr gefreut.
Und er wusste noch gar nicht, wo er genau
dann das wusste er, glaube ich, nicht. Über die Homepage hat er uns gefunden. Also unsere Homepage ist, glaube ich, auch, kann man gut behaupten, relativ informativ. Man kann da viel entdecken, viel gucken, auch sehr persönlich gestaltet. Also wir haben zwar einen Shop, den man in anderen Buchhandlungen auch findet, Vorgeschaltet ist aber unsere persönliche Internetseite, in der wir unsere Buchhandlung vorstellen, persönliche Lesetipps nochmal haben und eben die Veranstaltungen präsentieren. Und ich glaube, auf eine sehr ansprechende Art und Weise.
Gut, bevor wir jetzt vielleicht noch zu einer anderen Veranstaltung kommen, noch das letzte Buch, was Sie gerne vorstellen wollen, das ist von Hans-Werner Arschoff.
Ja.
Fake Poetry heißt das.
Genau. Das heißt Fake Poetry und der Untertitel ist Gedichte für Menschen, die alles haben, auch Langeweile. Hans-Werner Arschoff hat eine besondere Bedeutung für mich, der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsanstalt. Der hat also ja nochmal so einen Schub in die Buchhandlung gegeben und gesagt, machen Sie das, das ist gut, das ist ein gutes Konzept, wir unterstützen das. Und der hat dieses Buch jetzt rausgegeben im letzten Jahr mit Illustrationen von Hartmut Berlinicke. Und das sind so... Also ein bisschen wie Heinz Erhardt oder naja, so Nonsensgedichte.
Ringelnatz,
genau. Also so besondere Gedichte, lustig. Und der wird dieses Buch hier präsentieren. Und das ist das erste Mal, dass in einer Veranstaltung ich selber sozusagen Künstler zusammenbringe. Weil ich habe das Buch in der Hand gehabt, konnte mir gut vorstellen, eine Lesung zu machen. Eine reine Gedichtelesung finde ich allerdings immer ein bisschen schwierig. Also wir hatten schon mal eine Gedichtelesung und da hat eine junge Pianistin auch Musik dazu gemacht und dadurch gab es einen stimmigen Rahmen. Und dann habe ich gedacht, wie könnte man die Gedichte hier präsentieren? Und im letzten Jahr hatten wir einen Mozartabend mit einem Duo aus Bremen, Martin Kratsch. Und der hat mit seiner Frau zusammen noch ein Programm Unerhört Hörenswert, wo sie selbstgebaute Musikinstrumente haben, Musik machen mit einem Pürierstab, schräg. So. Und ich habe gedacht, schräg und schräg, das passt vielleicht gut zusammen und habe die beide dann angesprochen, ob sie sich das vorstellen könnten. Und beide waren gleich ganz begeistert von der Idee. Und deswegen bin ich ganz neugierig auf diesen Abend. Der wird am 12. August sein in diesem Jahr.
Aber ich glaube, Sie müssten uns nochmal aufklären, was dieses doch mittlerweile ein bisschen erschreckende Wort Fake in diesem Zusammenhang hat. Das ist mit dem ganzen Geschichte mit Trump und den Fake News und was weiß ich nicht alles, ist das ja ein bisschen besetzt.
Ja, da müssten wir jetzt mal den Hans-Werner Arschoff einladen, ob das, was ich jetzt assoziiere, wirklich das ist, was er im Kopf gehabt hat. Für mich hat es ein bisschen was davon, dass er sich nicht so ernst nimmt, dass er Gedichte schreibt und es sind Gedichte, aber es sind Gedichte haben ja auch oft sowas, was Ernstes, sowas so ein bisschen...
Aber das ist eher in so einer spaßigen Tradition des Ringelnatz und Heinz Erhardt.
Ich kann ja mal greife einfach mal eins raus, dass man sich so vorstellen kann, wie klingt das, wenn Hans-Werner Arschoff ein Fake-Gedicht schreibt. Lizenz zum Essen. Ich brauche bei Sommertages Schwüle, ständig Schatten, suche Kühle. Und ist es besonders heiß, kaufe ich mir gern ein Eis. Doch Eis im Becher muss es sein, ich habe keinen Waffelschein.
Ja, man ist ja auch verblüfft, dass es so schnell zu Ende ist.
Ja.
Ich dachte, jetzt kommt's erst und dann...
Nee, es sind alle ganz, ganz kurz. Evolution der Ratten. Als die Ratten Hunger hatten, zogen sie in Plattenbauten, wo die Ratten Platten kauten. Platten mit Asbest, nun sind sie auch noch feuerfest. So.
Ja.
Vielleicht erklärt sich dadurch das Fake Poetry schon von alleine.
Okay, unterstellen wir das mal. Also Sie haben ein Programm, das heißt Einschließen und Genießen. Das ist eigentlich erstmal ein Widerspruch.
Genau, es funktioniert so, eine Gruppe von, meistens sind es Frauen, meistens, nicht immer, lässt sich hier einschließen. Also die kommen, wir machen einen Termin zusammen aus, es gibt ein bisschen Wein, es gibt Knabbereien und die haben dann die Buchhandlung ganz für sich alleine, können hier also 2 Stunden schalten und walten fast wie sie. Und das wird gut angenommen. Die Kunden sind ganz, ganz glücklich, wenn ich wieder zurückkomme und hier reinkomme, dann sind die alle ganz selig, oft liegt ein großer Stapel Bücher neben ihnen, was wahnsinnig interessant ist, dass die Kunden, die dieses Einschließen und Genießen mitmachen, wirklich so auf Bücherschatzsuche gehen. Also die ziehen manchmal Bücher aus den Regalen, die habe ich schon fast vergessen. So, die haben einfach Zeit und Muße, ganz in Ruhe zu gucken. Also das genießen sie auch, weil wann hat man schon mal Zeit, ganz in Ruhe in einer Buchhandlung zu stöbern? Und dann auch noch ohne Buchhändlerin, die einem auf die Finger guckt. Aber wir hatten auch schon Verwirrungsmomente. Also einmal sagte ich, so, ich gehe jetzt rüber und bringe meine Kinder ins Bett und in 1,5 Stunden bin ich wieder hier. Und warum gehst du jetzt weg? Ja, das gehört so zum Programm. Also, ja. Das wird, ist aber nochmal ganz, ganz schöne Abende und ja, das macht.
Und wahrscheinlich, weil sie weg sind, wissen sie gar nicht ganz genau, was da passiert, aber die stürzen wirklich auf die Regale oder gehen zaghaft auf die Regale zu.
Ja, genau. Also natürlich, ich weiß nicht genau, was passiert. Ja. Danach sind die Regale manchmal wieder ein bisschen in Unordnung, aber das macht nichts. Das bereinigen wir wieder. Mein Eindruck ist, dass das eine große Bereicherung ist für die Kundinnen und Kunden, die kommen. Wir hatten auch schon ein Ehepaar, das sich hier zusammen hat einschließen lassen. Das ist natürlich besonders schön, wenn man so bibliophil veranlagt ist. Ne? Also wenn, ich habe auch manchmal, weiß ich nicht, Arbeitskollegengruppen, da merkt man, die haben sich schon wohl gefühlt, aber ja, es war ein schöner Abend. Und wenn man aber so ein Gespür für Bücher, ein Gefühl für Bücher hat, dann ist das sehr, sehr schön, besonders schön. Wir haben auch übrigens schon eine Kundin gehabt, die ihren Geburtstag hier gefeiert hat in diesem Einschließen und Genießen-Programm. Sogar mit Essen. Also wir haben dann organisiert so Fingerfood von unserem ortseigenen, aus unserer ortseigenen Bäckerei, die auch ein Catering haben und haben den Tisch schön gedeckt und dann haben die sich hier sehr wohl gefühlt. Und tatsächlich hat sie dieses Jahr angerufen, ihre Freundinnen möchten wohl gerne wieder hier ihren Geburtstag feiern. Ja.
Und Einschließen ist nur so ein bisschen sinnbildlich gemeint. Man wird hier nicht eingesperrt.
Man wird hier eingesperrt. Also die Tür ist zu, Notausgänge befinden sich an den drei Fensterfronten.
Das
also
mit der Feuerwehr und der Polizei.
Genau, Brandschutzauflagen werden hier voll erfüllt und jeder kommt raus, wenn er raus möchte. Und ich hatte das auch schon, gerade junge Mütter, die mussten dann auch zwischendurch mal raus. Ne? Die bekamen dann einen Anruf und dann war einer weniger, als ich dann wieder nach 2 Stunden hier zurückgekommen bin. Aber man kommt natürlich raus. Tatsächlich, also das Einschließen ist auch gar nicht so verkehrt, weil so in der Vorweihnachtszeit hat man das manchmal, wenn hier das Licht im Laden ist, ist es ja wie Licht, das die Motten anzieht. Ne? Man will ja auch nicht, dass plötzlich ein Fremder irgendwie hier im Laden steht. Also das ist ja, bringt ja auch so eine Sicherheit mit sich dann.
Ein ungewöhnlicher Buchladen und viele neue Ideen. Das war Katrin Wellmann von der Hofbuchhandlung im Ziegeleiweg in Wadenburg-Westerholt. Hier waren wir heute zu Gast. Ich nenne Ihnen noch kurz die beiden zuletzt angesprochenen Bücher. Claudia Schwarz, Buch Meschugge sind wir beide, ist erschienen bei Eden Books und Hans-Werner Aschoffs Fake Poetry, Gedichte für Menschen, die alles haben, auch Langeweile, ist im Verlag Kulturkon Medien herausgekommen. Damit sind wir auch am Ende der heutigen Sendung angekommen. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Kleinspinn und zum Schluss noch einmal das Bayer-Walczycz-Quartett.